mögt vielleicht entschuldigen, dass ich keinen von euch per Handschlag begrüße und ich werde euch auch nicht per Handschlag verabschieden. Ich leide unter einer ziemlichen Erkältung und möchte das nicht gern weitergeben. Darum sind wir auch erst etwas später gekommen, um so ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Aber ich hoffe, dass ich das, was ich euch sagen möchte, auch weitergeben kann. Seid bitte so lieb und schlagt mit mir auf Römer Kapitel 5. In Römer Kapitel 5 im 10. Vers ist der Gedanke, der uns durch unsere Predigt leiten soll. Römer Kapitel 5, Vers 10. Da steht: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. In den Konflikten dieser Welt geht es um Einfluss, Macht, Besitz. Dabei scheinen die Leute keine Grenzen zu kennen. Und diejenigen, die die Macht haben, haben offensichtlich den Eindruck, dass sie die auch ohne Rücksicht auf die Opfer gebrauchen oder ich würde sagen missbrauchen dürfen. Und es gibt dafür viele Beispiele. Ihr braucht bloß die Nachrichten euch anzusehen, um zu wissen, was ich meine. Da kann es passieren, dass Leute, die früher Freunde waren, durch ausgebrochene Konflikte zu Feinden werden. Da scheint die frühere gute Beziehung keine Rolle mehr zu spielen. Unterschiedliche Interessen machen Freunde zu Feinden. Und die Scharfmacher auf beiden Seiten sind immer bereit, die Situation anzuheizen. In der Diplomatie wird mit falschen Karten gespielt, sodass man oft gar nicht weiß, was die einzelnen Mächte nun wollen. Sagen tun sie es nicht, denn sie handeln anders, als sie sagen. Feindschaft führt manches Mal zu Handlungen, die für einen normal denkenden Menschen einfach nicht nachvollziehbar sind. Da sprengen sich junge Leute in die Luft, nur um den angeblichen Feinden zu schaden. Und dabei kommt es ihnen überhaupt nicht darauf an, ob die Opfer zu ihren Feinden zählen, ob sie damit etwas zu tun haben oder nicht. Mit Vernunft ist sowas nicht zu erklären. Und wir stellen fest, dass damit die Probleme nicht gelöst werden. Bei Gott gelten andere Gesetze. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, als wir den Text gelesen haben. Da war von Feindschaft die Rede, nämlich von Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen. Und diese Feindschaft soll beseitigt werden. Wie macht Gott das? Wir stehen ihm als hilflose Geschöpfe gegenüber. Paulus hat das mal so ausgedrückt: Wir sind alle Sünder, ausnahmslos. Das bedeutet, wir sind schuldig. Und die Bibel nennt das Feindschaft. Wie kann man in diesem Zustand nun Gott gegenübertreten? Eigentlich gar nicht. Aber er tut etwas. Er versöhnt seine Feinde. Er liebt die, die ihn ablehnen. Das ist unglaublich. wenn wir bedenken, wie in der Welt normalerweise mit Problemen umgegangen wird. Die Lösung solcher Konflikte ist bei Gott nicht Kampf, sondern Erlösung. Er weiß genau, dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt. Das scheinen die Machthaber dieser Welt bis heute nicht begriffen zu haben. Da zerbomben sie lieber ihr ganzes Land, als dass sie einmal anfangen, darüber nachzudenken, ob vielleicht die Opposition Grund hat, so zu handeln, wie sie handelt. Sie meinen, dass derjenige, der die Macht hat, sie auch skrupellos einsetzen darf und befrieden damit nicht, sondern schüren nur noch den Konflikt. Für sie scheint Friedhofsruhe die einzige Art des Lebens zu sein. Wem das dann nicht gefällt, der kann ja gehen, obwohl er damit seine Heimat verlassen muss. Als Gott seinen Feinden die Befreiung von aller Schuld und allem Stress anbot, zahlte er einen sehr hohen Preis dafür. Er gab sich selbst in seinem Sohn. Als Christus am Kreuz von Golgatha starb, war der Preis für die Erlösung, für deine und meine Erlösung bezahlt. Nicht von dem Menschen, der Hilfe braucht, sondern von Gott, der die Erlösung anbot. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was im Allgemeinen in der Welt von denen erwartet wird, die im Unrecht sind. Die unvorstellbare Grausamkeit dieses Todes Jesu am Kreuz können wir kaum ermessen. Und das Eigentümliche, der Vater sah zu und tat nichts. Die Kreuzigung war die von den Römern gewählte Todesstrafe für politische Verbrecher. Dass die jüdischen Oberen ausgerechnet diese Todesstrafe verlangten, zeigt die Perversität, mit der sie Jesus Christus verfolgt haben. Wenn sie seine Wohltaten beobachteten, dann verlangten sie nach seinem Tod. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich verstehe es nicht. So starb Jesus, weil er die retten wollte, die ihn hassten. Und diese Tat stellt eigentlich das Selbstverständnis des Menschen komplett auf den Kopf. Denn normalerweise muss der sterben, der schuldig ist und nicht der, der unschuldig ist. Und derjenige, der schuldig ist, nämlich du und ich, wir brauchen nichts zu leisten, sondern nur die angebotene Befreiung von allem, womit sich unser Gewissen plagt, anzunehmen. Das ist alles. Der Mensch hat nun die Freiheit, diese Erlösung anzunehmen oder abzulehnen. Wie er sich auch entscheidet, wird weitreichende Folgen für ihn haben. Wer dieses Geschenk ablehnt, kann niemanden für die sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich machen. Es liegt einzig und allein bei ihm. seine eigene Entscheidung entscheidet über sein Schicksal. Die zwangsläufige Folge dieser Ablehnung ist der Verlust des ewigen Lebens. Und dass das so ist, hat nichts mit Rache zu tun, sondern es ist einfach die Folge der persönlichen Entscheidung. Wer die Erlösung auf der anderen Seite annimmt, kann nichts, aber auch absolut nichts dafür leisten, dass sie ihn zu dieser Annahme befähigt. Weder Herkunft noch Werke haben irgendeinen Einfluss darauf. Schon wer anfängt, sich bestimmte Vorteile auszurechnen aufgrund seines Lebens, der liegt schon schief. Und wer meint, dass er bessere Karten hat, weil vielleicht seine Eltern gläubig waren, der irrt gewaltig. Denn dann müsste ich besonders gute Karten haben. Mein Vater war Prediger. Aber ich kann mich nicht darauf ausruhen. Es liegt an meiner Entscheidung und nicht an der meiner Eltern. Obwohl dieses ein fast unwiderstehlicher Versuch ist, solche Gedanken anzustrengen, halten wir uns besser davon fern. Selbst die Jünger Jesu waren der Meinung, sie könnten etwas dazu beitragen, wenn sie im Reich Gottes bestimmte Positionen einnehmen können. Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Normalerweise würde ich erwarten, dass Jesus zu ihnen gesagt hätte, was ist das für eine dumme Frage? Aber er ist darauf eingegangen. Ich kann mich auch an eine so dumme Frage erinnern. Ich war vielleicht 12 oder 11 Jahre alt. Ich komme aus der Gemeinde Nienburg an der Weser. Das war die letzte Stelle meines Vaters, bevor er eingezogen wurde und er ist nicht wiedergekommen. Und meine Mutter, weil ja mehrere Jahre kein Prediger da war, meine Mutter war die Predigerfrau. Das hat sie auch die ganze Zeit geleistet. Und dann kam ein Prediger und dann änderte sich nichts. Sie war die Predigerfrau. So war es üblich, dass wenn Gäste kamen, die kamen grundsätzlich zu Fratzens, da brauchten sich die anderen keine Gedanken drüber zu machen. Und da kam eines Tages der Vorsteher. Ich weiß nicht, wer von euch Bruder Osterburg noch kennt. Der eine oder andere mag ihn noch kennen. Wir waren beim Mittagessen und ich hatte so im Hintergedanken, vielleicht möchte ich auch mal Prediger werden, obwohl ich ein paar Jahre später alles andere gern gewesen wäre, nur kein Prediger. Aber es hat sich Gott sei Dank hinterher wieder geändert. Und dann habe ich Bruder Osterburg gefragt, habe gesagt, Onkel Osterburg, sag mal, was verdient denn so ein Prediger? Aber Günther, sowas fragt man doch nicht. Aber ich sage, ich möchte es doch trotzdem wissen. Und dann sagt er, ja, 250 Mark. Ja, ihr könnt daran erkennen, das ist schon lange her. Manche Fragen stellt man nicht, es gehört sich nicht. Aber als die Jünger sagten, Herr, was wird uns dafür, ist Jesus durchaus darauf eingegangen und hat ihnen gesagt, was ihnen dafür wurde. Aber er machte außerdem sehr deutlich in der Art und Weise, wie er diese Frage beantwortet hat, deutlich, dass es eigentlich gar nichts, aber auch gar nichts gibt, was wir einbringen können, um das zu erreichen, was der Herr uns anbietet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch nichts, gar nichts, was uns von der Erlösung ausschließt. Weißt du das? Weder Herkunft noch Taten können das beeinflussen. Die Erlösung ist frei und kann nicht bezahlt werden. Es gibt aber, wie gesagt, auch nichts, was uns von der Erlösung ausschließt. Jeder hat die Möglichkeit, die Erlösung zu bekommen. Es liegt nur an seiner eigenen Entscheidung. Nun mag vielleicht der eine oder andere denken, wenn das so ist, ist ja prima, nicht? Dann kommt es also überhaupt nicht darauf an, wie ich mein Leben führe. Es kann mich ja nichts davon ausschließen und ich kann auch nichts dafür leisten. Ist es also völlig egal. Wer so denkt, der hat etwas nicht begriffen. Jesus Christus ist für deine und meine Sünden ans Kreuz gegangen, um dafür zu bezahlen. Meinst du, dann kann ich gleichgültig mit meinem Leben umgehen, als ob dieses Opfer Jesu Christi nichts bedeutet? Dann ist es doch völlig natürlich, wenn ich mich für die Erlösung entschieden habe, dass ich dann dem Herrn sage, so Herr, jetzt bist du dran. Jetzt musst du mir sagen, wie es weitergeht. Da ich das ja nicht weiß, musst du mir das sagen. Und dann sagt er dir das. Du kannst dich darauf verlassen. Und dann kommt etwas ganz Großartiges. Dann lässt er uns nicht allein, sondern gibt uns seine Hilfe, damit unser Leben gelingt. Das bedeutet, wenn er mit mir geht, dann kann ich dort nicht hingehen, wo er mir nicht folgen kann. Dann kann ich nicht Dinge tun, die er nicht gut heißt. Dann kann ich nicht Worte sagen, von denen er sagt, Junge, das sagst du besser nicht. Das heißt, das Leben wird sich grundlegend ändern, nicht weil du etwas erreichen willst, sondern weil du etwas erreicht hast, nämlich dass Jesus Christus mit dir geht. Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber ist nicht der Anlass unserer Erlösung, sondern die Folge. Das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Denn es bedeutet nicht, dass ich mir dadurch etwas ausrechne, sondern einfach, dass ich meinem Freund folge. Und wenn ich ihm folge, werde ich in seinen Wegen gehen und ich werde mir dadurch nichts ausrechnen. Er wird mir alles geben, was ich brauche, aber eben nur alles, was ich brauche. Und das, was ich nicht brauche, wird er mir nicht geben, weil er weiß, dass das eine gute Entscheidung ist. Wenn ich mein Leben mit Jesus gehe, dann ist die Liebe zu ihm die treibende Kraft und nicht die Sucht nach Verdienst. Die Erlösung ist kostenlos, aber nicht billig. Der Preis der Erlösung ist die Übergabe unseres Lebens an Jesus Christus mit allem, was dazugehört. Und das ist nicht problemlos. Davon könnt ihr alle ein Lied singen, ich auch. Wir werden unsere Beziehung zu Jesus in unserem Denken bedenken, in unserem Sprechen, in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen, in unserer Familie, bei unserer Geldverwaltung. Das Ergebnis wird man dann in unserem Leben erkennen können. Nun wissen wir aus eigener Erfahrung, dass unser Leben, auch wenn wir es Jesus übergeben, nicht glatt verläuft. Sünde wird durch die Übergabe an Christus nicht ausgeschaltet. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir leben in einer Welt, die von Sünde durchsetzt ist. Und wir können uns nicht einfach auf eine einsame Insel verfrachten, auch das würde nichts helfen, sondern wir leben mittendrin. Und Sünde durchdringt unser ganzes Leben. Der Einfluss Satans ist auf dem Vormarsch und wir können uns nicht davon ausschließen. Man wird mit Sünde nicht dadurch fertig, dass man sie ignoriert, auch nicht dadurch, dass man sie bekämpft. Denn wer versucht, sie zu bekämpfen, kann nur enttäuscht werden. Auch die Sache mit der Sünde muss anders erledigt werden als durch solche Mittel. Sie kann nur durch Übergabe geregelt werden. Die Übergabe des Lebens an Christus schließt die Sünde ein. Und die endet nicht mit dieser Übergabe, sondern sie muss im Alltag weitergelebt werden. Und dann muss man spüren, dass dort ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Dass wir nicht nach der allgemeinen Meinung leben, wie man von uns erwartet. Die Umwelt erwartet von dir und von mir, dass wir uns konform benehmen. Und jeder, der nicht konform ist, wird entsprechend behandelt. Damit musst du rechnen. Aber wer sich sein Leben Jesus übergibt, kann nicht konform leben mit der Welt. Wir können einfach nicht alles mitmachen, was die Welt von uns verlangt. Wer aber sein Leben Jesus übergibt, der kommt schnell zu der Erkenntnis, dass er verloren ist. Das lehrt uns der Alltag. Dazu brauchen wir nicht viel Weisheit. Nach dieser Erkenntnis, dass wir verloren sind, kommt die Frage nach der Veränderung. Und das nennt die Bibel Reue. Reue bedeutet, dass es mir leid tut, wie ich bisher gelebt habe, was ich getan, gedacht, gesagt habe, weil ich weiß, dass es nicht gut war. Ohne Reue aber gibt es keine Vergebung, denn ohne Reue habe ich gar keinen Wunsch danach. Ich muss also erkennen, wenn etwas falsch ist, dass es falsch ist. Die Reue treibt uns zu Jesus Christus zur Vergebung. Und jetzt verstehst du auch, warum Paulus einmal gesagt hat, das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus hin. Was meint er damit? Das Gesetz zeigt mir, dass ich verloren bin. Es kann mir aber den Ausweg nicht zeigen. Darum treibt es mich zu dem, der mir den Ausweg anbietet, nämlich zu Jesus Christus. Nun, und der Bitte um Vergebung verschließt unser Erlöser nie sein Ohr. Die Reue hilft uns aber auch, unser Gewissen zu schärfen, damit wir uns beim nächsten Mal vorsehen. Aber da kommt ein Problem auf, ein immerwährendes Problem. Wir sind Wiederholungstäter. Immer wieder fallen wir darauf rein. Also brauchen wir immer wieder Vergebung, täglich von Neuem. Im Rückblick mag es sein, dass du feststellst, es hat sich doch einiges in deinem Leben verändert. Und das ist gut so. Nur eins, in einem dürfen wir nicht nachlassen, sei auf der Hut. Aber auch dafür hat Jesus einen Trost parat. Er steht uns auch dort bei und lässt uns nicht allein. Er gibt uns die notwendige Kraft, um dem zu folgen, was wir eigentlich wollen. Das bedeutet gleichzeitig, dass nicht wir es sind, die etwas erreichen, sondern dass es Christus ist, der in uns die Veränderungen erreicht. Nur eins nimmt er uns nicht ab: die Entscheidung. Wenn wir den Weg, den ich eben beschrieben habe, gehen, werden wir bald feststellen, dass Dinge, mit denen wir früher viel Vergnügen hatten, uns jetzt keinen Spaß mehr machen. Und dass Dinge, die wir früher ungern gemacht haben, wir jetzt umso lieber tun. Das ist völlig normal. Denn wenn Christus unser Gewissen schärft, dann zeigt er auch, was das in unserem persönlichen, täglichen Leben bedeutet. Wir werden wählerischer. Wir werden wählerischer in dem, was wir lesen, was wir uns anschauen, auch im Fernsehen. Wir werden wählerischer bei Dingen, die Einfluss auf uns nehmen, weil wir uns fragen, ist der Einfluss gut oder ist er nicht gut? Und wenn er nicht gut ist, dann verzichten wir besser darauf. Das macht aus uns keine Spießer, sondern das macht aus uns Menschen, die verantwortungsvoll mit ihrem Leben umgehen. Das sind Menschen, die durchaus Spaß haben und auch Spaß machen, aber die ihre Grenzen kennen. Bereits die Psychologie sagt uns, dass alles, was wir sehen, hören, schmecken, erfahren, Einfluss auf unser Leben hat. Alles wird in unserem Unterbewusstsein gespeichert und prägt unser Leben. Als ich das erste Mal, so viele Jahre her, davon gehört habe, habe ich gedacht, komisch, das wusste ich schon immer. Denn die Bibel sagt uns, dass das so ist. Das ist keine neue Erkenntnis der Psychologie, sondern die Heilige Schrift sagt uns, dass alles, was wir tun, sagen, unser Leben beeinflusst. Es ist deshalb nicht gleichgültig, wie wir unser Leben führen, sondern es kommt darauf an, wofür wir uns entscheiden. Und die Entscheidung, die nimmt uns Jesus nicht ab. Die müssen wir selber treffen. Was lehrt uns das? Zunächst einmal, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Es hängt davon ab, wofür wir uns entscheiden. Es gibt vieles, was wir uns als Nachfolger Jesu Christi nicht leisten können. Und es gibt vieles, was wir nicht leisten können. Das aber, was wir nicht leisten können, stellt uns Gott zur Verfügung und dafür verlangt er keine Bezahlung. Darüber können wir zufrieden und glücklich sein, denn das befreit uns und schenkt uns ein schönes Leben. Aber das entlässt uns nicht aus der Verpflichtung, unseren Teil zu leisten, den uns niemand abnehmen kann. Das soll die Erlösung nicht ergänzen, sondern das soll die Erlösung erst möglich machen. Denn sonst, wenn wir keine Entscheidung treffen, sind Gott die Hände gebunden und er kann nichts für uns tun. Und für dieses Versagen, eine Entscheidung zu treffen, können wir niemanden verantwortlich machen, außer uns selbst. Jesus möchte unser Leben. Ganz. Ohne irgendwelche Ecken, die er nicht betreten darf. Für unsere Sicherheit ist es absolut notwendig, dass unser Erlöser auch unser Herr ist. Das ist kein Despotismus, sondern eine Notwendigkeit, weil uns niemand Erlösung anbieten kann, als nur er allein. Und wenn dir eine Erlösung angeboten wird, die an Jesus Christus vorbeigeht, dann darfst du wissen, das ist eine Lüge, egal von wem sie verbreitet wird. An Jesus geht kein Weg vorbei. Wenn du Erlösung haben willst, dann musst du zum Erlöser gehen. Wenn du an ihm vorbeigehst, hast du keine Chance. Wer möchte denn nicht Erlösung erreichen? Jeder von uns. Und ihr säßet nicht hier, wenn ihr diesen Wunsch hättet. Geben wir Jesus die Chance, uns diese Erlösung zu schenken. Den Weg dahin müssen wir selber gehen. Den nimmt uns niemand ab. Aber sei getrost, er geht mit. Er begleitet dich. Und dann ist letztlich das, was du tun kannst, seine Tat. Und wenn in deinem Leben etwas passiert, was du nicht verstehst, in meinem Leben gab es und gibt es viel, was ich nicht verstehe. Mach dir nichts draus. Warte ein wenig, bis der Jesus erklärt, warum das so kommen musste. Und du wirst dann zufrieden sein. Und indem ich das sage, mache ich deutlich, dass es eine Notwendigkeit ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Ohne seine Wiederkunft würden wir auf unserer Ungewissheit sitzen bleiben. Aber mit seiner Wiederkunft werden wir dorthin kommen, wo Jesus lebt. Erlösung ist nur dann vollständig, wenn wir in der Gegenwart dessen leben dürfen, der uns die Erlösung schenkt. Ohne diese Erfüllung wäre unser kurzes Leben ohne Sinn. Darum ist es richtig, dass wir auch in unserem Namen festgelegt haben, dass wir an die Wiederkunft Jesu Christi glauben. Und so kann ich nur sagen, Herr Jesus, komme bald. Es wird Zeit. Amen.